So, liebe Gemeinde, liebe Freunde, einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch. Schön, euch zu sehen und vielen Dank auch für die schöne Musik. Ich habe sie vom Foyer genießen können. Ich habe ein Buch gelesen über jüdischen Humor und da habe ich folgende Geschichte, fand ich ganz interessant. Und die erzähle ich euch jetzt mal. Also, ein armer Mann war unterwegs spazieren. Und er schaut so, wie er es immer tut, mal hierhin, mal dorthin, setzt sich auf seine Lieblingsbank, blickt in die Sonne, genoss die Stille und das Vogelgezwitscher. Nach einer Weile stand er wieder auf. Und da entdeckt er etwas auf dem Boden. Er stutzt, er sieht genauer hin und tatsächlich eine Geldbörse. Er schaut hinein und findet 700 Taler. Das war viel, viel Geld. Etwas unschlüssig, was er jetzt machen soll, aber er will ja doch ehrlich sein, geht er zum Gemeindezentrum. Dort las er an der Mitteilungswand, dass ein stadtbekannter Mann seine Geldbörse verloren hat und dem ehrlichen Finder 50 Taler zahlen will. Da freut sich der arme Mann, bringt das Geld zu dem Reichen. Als der aber sein Geld wiederbekommt, bereut er schon, dass er Finderlohn geben wollte. Also zählt er das Geld und sagt dann zu dem armen Mann, ja, wie ich sehe, hast du dir schon deinen Finderlohn selber herausgenommen, weil ich hatte ja 750 Taler da drinne. Und rums macht er die Tür zu. Das aber wollte der Finder so jetzt nicht gelten lassen. Und er brachte die ganze Angelegenheit vor dem Rabbi. Der hört sich beide Männer in Ruhe an und ihre Standpunkte. Und der Reiche beschwor den Rabbi und sagte, wirklich, ich hatte 750 Taler in meiner Geldbörse. Der Rabbi strich sich durch seinen Bart, machte einige Hms, okay. Schließlich räuspert er sich und sagt zu dem Reichen, ich glaube dir, dass in deiner Börse 750 Taler waren. Aber ich glaube auch dem Finder, denn sonst hätte er die Geldbörse ja gar nicht zurückbringen müssen, dann hätte er sie gleich behalten können. Und mit diesen Worten gab der Rabbi dem Armen die 700 Taler und sagte, sollte sich in den nächsten Tagen noch jemand melden, der zufällig eine Geldbörse mit 700 Talern verloren hat, dann kannst du sie zurückgeben. Falls nicht, gehört dir das Geld. Den Reichen aber bat er, darauf zu warten, dass sich jemand meldet, der eine Geldbörse mit 750 Talern gefunden hat. Also der Rabbi machte sich zu eigen, was in Sprüche 22,22 steht, beraube den Armen nicht, weil er arm ist, und unterdrücke den Geringen nicht im Gericht. Denn der Herr wird ihre Sache führen und wird ihre Bedrücker bedrücken. Meistens wird dem Mann in dem Bibeltext, um den es mir heute geht, ähnliche Eigenschaften zugeschrieben wie dem reichen Mann in der Geschichte. Ja, also auf Kosten anderer leben, lügend, betrügend. Und meistens ist darauf ja so eine ganz typische Reaktion, naja, damit habe ich ja nichts zu tun. Aber wir werden noch sehen, das Gleichnis ist sehr viel aktueller, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Und ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen, und zwar in Lukas und dort das Kapitel 12. Lukas 12 und die Verse 16 bis 21. Jesus erzählte ihnen eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen. Und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Bereits im ersten Vers erfahren wir die wesentlichen Merkmale. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Daraus können wir schließen, dass das Gleichnis räumlich gesehen auf dem Land spielt, zeitlich gesehen also zur Erntesaison, und den gesellschaftlichen Aspekt erfahren wir auch gleich mit durch die Charakterisierung reicher Mann. Sein Reichtum hat er guten Wetterbedingungen zu verdanken und vermutlich einen guten Boden. Es ist also unschuldiger Reichtum, wenn man so will. Er hat nicht betrogen, nicht belogen, er hat einfach eine gute Ernte gehabt. Auf heute übertragen wäre das wohl so, wie wenn man als Aktionär sehr frühzeitig auf die Aktien von BioNTech Pfizer gesetzt hätte und die dann einen großen Sprung nach oben gemacht haben. Das ist also klug investiert, aber nicht betrogen. Reich war der Mann in diesem Gleichnis auch schon vor dieser Rekordernte. Er ist also nicht unbedingt auf zusätzlichen Ernteerfolg angewiesen. Aber mitnehmen tut er diesen Verdienst natürlich trotzdem gerne. Und auch seine Überlegungen sind sehr nachvollziehbar. Es ist eine Rekordernte und irgendwo muss das Korn ja gelagert werden. Das ist ein rationaler Gedankengang und zeugt von einer gewissen Entscheidungskraft und einer vorausschauenden Planung. Damals gab es ja keine Supermärkte, die das Essen sogar noch mit Mindesthaltbarkeitsdatum und gut verpackt uns anpreisen und wir können sie dann in unsere Kühl- oder Gefrierschränke stellen, sondern in der Antike arbeitete man ganz grundsätzlich mit Scheunen. Man sammelte und lagerte und das tat dieser Mann hier auch. Und wir ja auch. Wir sammeln ständig irgendetwas. Momentan sammeln Marcel und ich gerade so Treueklebepunkte bei einer Lebensmittelmarkt, um dann später vergünstigt eine Bohrmaschine kaufen zu können. Eltern sammeln für ihre Kinder vielleicht saisonbedingt so Fußballsticker oder Tiersticker. Da müsste ich mal Reidi fragen, was da gerade so dran ist. Gerade nichts, schade. Aber andere sammeln Bücher, Briefmarken oder auch Steine. Und manche sammeln statt wie damals in die Scheune Geld auf ihr Bankkonto. Und ganz besonders gerne sammeln wir ja alle Pluspunkte. Beim Vorgesetzten oder bei Freunden und hoffentlich bei der Familie. Wir sammeln unsere Erfolge, stellen die Trophäen vielleicht sogar sichtbar auf oder verpacken sie gut auf den Dachboden oder wo auch immer. Es hat sich also nicht grundlegend geändert, dass wir Menschen Sammelnde sind. Und es ist so, weil Sammelnde Sorgende sind. Daher ändert sich an diesem Menschenzustand auch nichts und das Gleichnis hat heute seine Relevanz. Sammelnde sind Sorgende. Und auch der Grundbesitzer im Gleichnis ist ein sich Absichernder, ein Sorgender. Daher auch die Planung, größere Scheunen zu bauen für seine Vorräte. Und dann, wenn er das dann gemacht hat, dann kann er endlich zu sich selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Oder wie Luther übersetzt, liebe Seele, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Und wieder ist uns dieser Grundbesitzer ganz ähnlich. Denn ich denke, es gibt keinen von uns, der nicht wenigstens eine Versicherung hat. Krankenversichert sind wir vermutlich alle. Vielleicht haben wir sogar eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Und wenn wir die nicht mehr wollen, Kathi hatte sich ja schon angeboten. Wir haben vielleicht sogar eine Hausratsversicherung, Berufsunfähigkeits- oder Zahnversicherung. Also es gibt ja genügend Sachen, wofür wir uns alles absichern können. Sicherheit ist eine Voraussetzung dafür, dass wir unser Leben genießen können. Und es sind dann diese berühmten Wenn-Dann-Sätze. Ja, früher in der Schule, da kann ich mich gut dran erinnern, da war das, wenn endlich die Sommerferien sind, dann mache ich nur noch, worauf ich Lust habe. Ein bisschen später dann, wenn ich endlich den Führerschein habe, dann bin ich frei. Und nochmal später, wenn ich endlich eine Wohnung habe, bin ich beruhigt. Und irgendwann, an dem Punkt bin ich noch nicht, aber wenn endlich die Kinder aus dem Haus sind, ich in Rente bin, dann beginnt das gute Leben. Habe ich mal gehört. Also Wenn-Dann-Sätze. Wer von euch kennt sie nicht? Wer hat sie nicht schon mal gesagt? Der reiche Bauer damals und wir heute sind uns also näher als gedacht. Es ist eine fast verloren gegangene Kunst, zufrieden zu sein. Darüber haben wir ja jetzt schon in der lebendigen Gemeinde etwas gesprochen. Zufrieden mit dem, was man hat, ohne ein Wenn-Dann sofort im Kopf mitzudenken. Zufriedenheit hat immer etwas mit unserer Haltung und mit unserer Einstellung zu tun. Und da zitiere ich das, was Kathi in den Zitaten schon mal gesagt hat, von Epikur übrigens: Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Und so scheint es hier dem reichen Kornbauer zu gehen. Wenn er endlich die Scheunen fertig haben kann, dann ist es genug. Dann kann er sich ausruhen und sein Leben genießen. Wenn, dann. Es gibt viele Menschen, denen es ähnlich geht, denen nie etwas genug ist. Das Essen nicht, die Musik nicht, der Partner nicht. Ihnen fällt immer etwas ein, was sie brauchen, aber noch nicht haben. Auf dieses Prinzip des nie genug haben Könnens beruhen auch die Werbung, die uns suggerieren, dass es noch etwas Besseres, noch ein tolleres Angebot gibt. Aber wem nichts genug ist, der ist unzufrieden. Gott dagegen ruft uns auf, nicht auf einen hypothetischen Tag X zu warten, sondern jetzt schon das Gute zu sehen. Zufriedenheit erwächst aus der Dankbarkeit für die vielen kleinen und großen Geschenke Gottes in unserem Leben. Nicht umsonst ist ja in der deutschen Sprache eine Verwandtschaft zu finden zwischen den Worten denken und danken. Denn wer richtig denkt, der ist auch dankbar. Und richtig denkt, der dankbar gedenkt. Also wer mit offenen Augen durch das Leben geht. Und wer sagen kann, es ist genug, jetzt für diesen einen Moment ist es genug. Es ist genug, was Gott mir geschenkt hat und ich freue mich an dem, was ich besitzen darf. Es ist genug. In diesem Satz liegt eine große Freiheit. Die Kunst, sich begnügen zu lassen an dem, was ist, dankbar zu genießen, was Gott mir an Schönheit gibt, jeden Tag, an Menschen, die mir ihre Aufmerksamkeit schenken, ihre Freundschaft. Der reiche Mann in diesem Gleichnis ist aber noch in diesem Haben-Wollen-Modus, jetzt nicht in dem Modus der Dankbarkeit. Und genau hier bricht Gott ein. Überraschend für alle, die das Gleichnis zum ersten Mal lesen oder hören. Es klang vorher alles so gut überlegt, geplant und dann kommt Gott. Und er redet ja jetzt nicht gerade höflich. Das ist ein Großgrundbesitzer, zu dem wird nie jemand so etwas gesagt haben. Aber Gott macht das. Er sagt, du Narr. Ein Narr ist das Gegenteil eines Weisens. Und diese Betitelung, also dass er Narr sagt oder Tor, zeigt, dass wir die kommende Frage aus einer weisheitlichen Perspektive lesen sollten. Die Frage, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Eine Frage, die im unmittelbaren Kontext steht zu dem Vers, der vor dem Gleichnis kommt. Da sagt Jesus, Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Es drückt dasselbe aus. Nicht das Anhäufen von vielen Besitztümern ist entscheidend, sondern mit Blick auf Matthäus 4,4 könnten wir ergänzen, wir leben von jedem Wort, das von Gott kommt. Warum aber der reiche Kornbauer hier als nah bezeichnet wird, ist der Umstand, dass er den Tod unterschätzt. Aber der Tod ist todsicher. Dagegen kann sich keiner wehren. Er nicht und wir heute auch nicht. Es ist dennoch befremdlich, über den Tod zu sprechen. Gesellschaftlich wurde er ja lange totgeschwiegen. Heute ist er durch die Pandemie sehr viel bewusster in unseren Gesprächen. Und dennoch, wir unterschätzen den Tod. Ehrlicherweise muss man ja hinzufügen, dass die meisten von uns kaum Erfahrung haben mit dem Tod. Zumindest wir Jüngeren. Ein damaliger 14-jähriger Junge hat sehr viel mehr vom Tod erlebt als ein heutiger 40-Jähriger. Ein damaliger 14-jähriger Junge hat sicherlich schon zweimal Krankheiten erlebt, wo er so gerade eben noch von dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Durch die hohe Kindersterblichkeit hat er ein, zwei Geschwister verloren. Und durch die Großfamilie wird er da auch mehrere Todesfälle gehabt haben. Und der Tod war in den Häusern nicht outgesourced. Der Tod war also sehr viel präsenter, als er es heute bei uns ist. Wir können Gott dankbar sein für heutige Hygienestandards, für die Weiterentwicklung der Medizin und für viele, viele Ärztinnen und Ärzte. Und dennoch ruft die Frage von Jesus jeden von uns auf: Überleg dir gut, wofür du deine Zeit verwenden willst, denn deine Zeit ist endlich. Unter jeder Mail eines Pastorenkollegen war der Psalm 90, Vers 12 zu finden. Dieser Pastor ist vor einiger Zeit und viel zu früh an den Folgen von Corona gestorben. Es ist ein ziemlich ungewöhnlicher Psalm für ein Mailende. Im Psalm 90, Vers 12, da bittet der Psalmist Gott um Folgendes: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es geht also darum, die Vergänglichkeit des Lebens anzuerkennen, den Tod nicht zu negieren oder auszuklammern. Das kann uns helfen, das Leben, das wir jetzt haben, als geschenkte Zeit anzunehmen und es bewusst zu leben mit einem dankbaren Blick. Wäre das jetzt alles, dann wäre das irgendwie ein bisschen demotivierend. Aber wir dürfen ja wissen, dass Gott die Macht hat über den Tod. Und der Tod ist besiegt. Paulus schreibt im 1. Korinther, Kapitel 15, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Es gilt also nicht nur, den Tod zu bedenken, sondern vor allem sich zu freuen, dass Gott der Eigentümer über Leben und Tod ist. Dass Gott alles in seiner Hand hält. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf können wir jetzt den letzten Vers des Gleichnisses uns nochmal anschauen, quasi so die Zusammenfassung vom Gleichnis. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Die Frage ist also, wer bist du, wenn du alles, was du dir angehäuft hast, verlierst? Wenn du daran deine Identität nicht mehr festmachen kannst, wenn du nichts mehr hast von dem, was du dir erworben hast. Und in dem, was wir uns anhäufen, sitzen ja häufig unsere Prioritäten. Das Gleichnis stellt klar, der Bauer hier handelt so, wie ganz viele andere Bauern an seiner Stelle auch gehandelt haben. Aber er macht sich etwas vor. Von seinen Lebensmitteln verspricht er sich Absicherung. Er verspricht sich zu viel von seinem Wohlstand. Er möchte von seinen Besitztümern das bekommen, was nur Gott geben kann. Er täuscht sich. Wer sind wir ohne unser Angehäuftes? Gibt es uns unsere Sicherheit? Wenn ja, dann sind wir Narren, so sagt es zumindest das Gleichnis. Es fordert uns auf, rechtzeitig zu überlegen und unser Lebensfundament zu überprüfen. Es will uns zu einer schonungslosen Ehrlichkeit uns selbst gegenüber ermutigen. Und dabei lässt uns aber der Gleichniserzähler, also Jesus, nicht allein. Wenn wir die Verse nach dem Gleichnis lesen, dann geht es darum, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Dass wir nicht unsere Sicherheit in Besitztümer legen müssen, sondern in Gottes Hand. Und dass Gott für uns sorgen wird. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass das Gleichnis uns motivieren möchte, eine zufriedene und dankbare Haltung einzunehmen. Dass wir nicht in diesen Anhäufen-Modus verfallen, sondern jetzt in diesem Moment zufrieden sein können mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Dann lehrt es uns, den Tod zu bedenken, auf dass wir klug werden. Und es ermutigt uns, unsere Täuschungsmanöver, unsere Illusionen zu hinterfragen. Wer sind wir ohne unser Angehäuftes? Gott wünscht sich, dass wir bei ihm Halt suchen und bei ihm unsere Schätze ansammeln. Amen. Wir wollen beten. Großer Vater im Himmel, danke für all das Gute, was du uns schenkst. Danke, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir Musik hören dürfen, dass du Menschen so musikalisch begabt hast. Danke für Gemeinschaft. Danke, dass du uns begleitest, auch in stürmischen Zeiten. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder diesen Blick schenkst, dass wir aufmerken und sehen, wo du uns überall beschenkst in unserem Alltag. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir Schätze bei dir sammeln und nicht in so einen Anhaufmodus verfallen und unsere Prioritäten ganz woanders setzen. Schenk uns bitte immer wieder die Ehrlichkeit, uns selber hinterfragen zu können. Ich möchte dich bitten um deinen Segen für diesen Sabbattag und wir danken dir von ganzem Herzen für all das Gute. In deinem Namen. Amen.